Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Sind Algorithmen eigentlich am Ende auch noch die besseren Künstler? Das fragen wir angesichts einer Hannoveraner Ausstellung in dieser Sendung. Ist der abgedankte japanische Kaiser nicht von gestern, sondern vielleicht heute wichtig auch für morgen? Das fragen wir eine deutsch-japanische Lyrikerin. Und wann wird eigentlich das Pergamon-Museum fertig? Auch dazu ein Bericht. Zuerst aber Literatur. Dämonen sind vielleicht so etwas wie die produktiven Geister der Dichter. Es ist kein Spaß, sie in der Familie zu haben, aber wenn man Les Murray heißt, 1938 in Australien geboren wurde und sie im Zaum hält, dann kann es produktiv, ja, es kann sogar komisch und tragisch werden. Murrays Dichtung wurde in 10 Sprachen übersetzt und ist vielfach ausgezeichnet worden. Der christliche Glaube und ein inneres Ohr für die gekränkte Seele zeichnen seine Dichtung aus. Als Kandidat für den Literaturnobelpreis wurde er jahrelang gehandelt und galt neben Derek Walcott als der wohl wichtigste lebende englischsprachige Dichter. Gestern ist Les Murray im Alter von 80 Jahren gestorben. Hören Sie einen Nachruf von Tobias Wenzel.
Prosa ist Schwerarbeit, Dichtung nicht, Dichtung ist Singen.
Das sagte Les Murray 2011 während einer Lesereise durch Deutschland. Der australische Autor überzeugte mit seinen leisen, melodiösen Versen.
A tall grass, plain as wicker most of the year. Along October this tousled grass wakes up on road verges.
Wollhaargras, einfach wie Flechtwerk, fast das ganze Jahr, erwacht dieses zerzauste Gras im Oktober entlang den Landstraßen in einer Wolke von Sagoblüten, von rötlich-braunen Knoten, geknüpft in einem formlos wolligen Plasma. Doch bring das Gespinst vor die Sonne, und es entflammt rosé-geschliffene Kelche und Krüge. In Gottes Namen, flüssiger Opal von einem Parallelufer, blendender Tau zu jeder Tageszeit.
Gott, hier und da gab der tiefgläubige Katholik Murray ihm unaufdringlich auch in seinen Versen Raum. Als Erklärung für die umwerfende Schönheit der Natur oder, wie im Gedicht Die letzte Begrüßung, um seinen verstorbenen Vater vor atheistischen Bekehrern in Schutz zu nehmen. In fast allen seinen Gedichten sei, so Murray, das lyrische Ich mit dem Autor identisch. Was er dichtend beschrieb, hatte er beobachtet, erlebt oder mittelbar erfahren. Den Suizid der Kollegin seiner Frau, die Umweltzerstörung durch den Menschen, die Klänge und Formen der Natur.
Die Frauen, die haben bessere Nasen als ich. Meine Frau schnüffelt, was ich zum Mittagessen gehabt habe und so weiter. Ein Sinn, den ich ein bisschen mächtig bin, ist das Gehör. Die Hörwelt ist in seiner Art und Weise bunt und die Sichtwelt. Aber mein Riechenwelt ist begrenzt.
Les Murray wurde 1938 in der australischen Kleinstadt Nebiek geboren und wuchs unweit davon auf einer Farm auf, in einer Gegend, in der seit dem 19. Jahrhundert auch deutsche Auswanderer leben. In Freddie Neptune, Murrays von der Kritik hochgelobtem Versepos, steht dann auch ein Australier deutscher Herkunft im Zentrum. 1957 ging Les Murray nach Sydney und studierte moderne Sprachen, darunter Deutsch. Während des Studiums, das er nie abschließen sollte, nahm er sich eine Auszeit, verkaufte seinen Besitz und trampte wie in Trance durch Australien. Zurück in Sydney, der Zivilisation noch immer entfremdet, wurde er zum ersten Mal depressiv. Mit Ende 40 kehrte Murray, schon ein angesehener Dichter, aufs Land zurück, um sich um seinen sterbenden Vater zu kümmern. Die Folge, seine schwerste Depression.
Meine Dämonen warteten auf mir in dem Landstück. Und ich musste eine Abrechnung mit denen erreichen. Und die Dämonen sind kühne Geschöpfe, aber die sagen einem nicht, wo der Hund begraben liegt. Wo ist mein Hund begraben? Nein, wir wissen das, das musst du rausfinden.
1997 reflektierte Les Murray seine Depression in Killing the Black Dog, Deutsch Der schwarze Hund, einem schmalen Band aus einem Essay und Gedichten. Es wurde sein meistgelesenes Buch. Längere Prosatexte wie ein Roman von 1980 blieben die Ausnahme. Weltweite Anerkennung verschafften Murray bis zuletzt seine betörend schönen Verse, in denen er tragische bis komische Töne anschlagen konnte, präzise Beobachtungen spiegelte und lautmalerisch spielte. Die wahre Kunst sei die Lyrik, sagte Les Murray einmal. Prosa sei nur Journalismus. Mit solchen Aussagen konnte er genauso verstören wie mit seiner mitunter mürrischen Laune. Die mit seinen feinfühligen Versen zusammenzubringen, konnte einem schwerfallen. Murray fiel es dagegen offensichtlich leicht, den Glauben und die Dichtung, seine zwei Leidenschaften, miteinander zu verbinden.
Spiritualität, schnaubte sie, und Poesie, die sind wie Gelb und Gold.
Spirituality, she snorted, and poetry, they're like yellow and gold.
Die Farben der Dichtung zum Tod des australischen Literaturkritikers und Dichters Les Murray war das Tobias Wenzel. Nicht Artificial Intelligence, sondern Artistic Intelligence zeigt der Kunstverein Hannover. Leonardo, also Da Vinci natürlich, nicht DiCaprio, der war Ingenieur und Künstler. Ist jeder Künstler aber auch gleich Ingenieur heutzutage? Oder sind die Künste gerade dabei, auf dem Weg dazu, technischer zu werden? Roboter als Pflegekräfte oder zur Pflegeunterstützung sind denkbar, aber auch wünschenswert. Können Maschinen besser malen als Menschen? Ist Kunst, was Maschinen auch geist- und bewusstseinslos machen können? Solche Fragen drängen sich auf. Unser Kunstkritiker Carsten Probst kommt aus Hannover, aus der Ausstellung. Herr Probst, was ist bitteschön an hydraulischen Greifarmen in Kunstvereinen oder Malmaschinen so interessant, dass es sie begeistert? Müssen wir bangen, dass Maschinen jetzt bessere Künstler sind?
Also eigentlich thematisieren wir damit ja, Herr Köhler, so eine Grundfrage, die sich Künstlerinnen und Künstler eigentlich schon sehr lange stellen. Also spätestens ja seit der Industrialisierung, so mit Apparaten und Maschinen haben sie ja eigentlich immer schon auch die Gesetze quasi der Ästhetik erforschen wollen. Denken Sie zum Beispiel mal, weil wir jetzt gerade das Bauhausjahr haben, an das Totaltheater von Walter Gropius. Da gab es eigentlich nur noch so einen Ingenieur, der musste einen Knopf drücken und schon setzte sich die ganze Bühne inklusive Figurinen und so weiter von allein in Bewegung. Also es war schon auch ein positiv besetzter Traum, gerade in der Moderne, weil da eben gerade diese menschliche Handschrift aus dem Bild herausgehalten werden sollte und sozusagen dieser künstlerische Geniekult auch verschwinden sollte. Also wenn man quasi Maschinen oder eben jetzt heute, wie in dieser Ausstellung, Software aus so ihrer engen Funktionalität befreit, dann können sich da schon vielleicht auch bewusstseinserweiternde, bewusstseinslernende Formen daraus ergeben. Also quasi wie ein großes Rätsel. Und dieser Greifarm, den Sie beschrieben oder erwähnt haben, das ist ja ein Werk von Arcangelo Sassolino aus Italien. Eigentlich fast schon ein historisches Werk von 2004.
Sieht aus wie so ein Gerät von Abbruchunternehmen, ne? Wie man sie so kennt, wenn Häuser abgebrochen werden. Liegt dann wie so eine Spinne auf dem Boden. Ne?
Quasi handelsüblich, ganz genau. Aber eben, wie ich eben schon sagte, er hat diesen nicht das Gerät verändert, sondern dessen Bewegungsalgorithmus. Das Gerät kann sich jetzt also quasi selbstständig mit diesen Greifarmen Stück für Stück aufrichten oder wieder zusammenfalten, ein Schaufelelement nach dem anderen. Das hat fast eine tierische, eine spinnenhafte Anmutung, aber beruht eben auf dieser Veränderung der Software.
Sind die Künstler alles Digital Natives? Also muss man irgendwie nach 1980 geboren sein, um sowas machen zu können?
Also es gibt natürlich schon einige davon. Zum Beispiel die jüngste Künstlerin Sofia Crespo aus Argentinien ist Jahrgang 91. Aber es gibt eben auch einige der vorangegangenen Generationen. Das erkennt man auch deutlich an den verschiedenen Ausrichtungen. Also Harun Farocki zum Beispiel ist hier Jahrgang 1944, 2014 gestorben, mit einem Filmprojekt zu sehen, wo er in Computerspielen das menschliche Verhalten erforscht hat, indem er zum Beispiel die Hauptfiguren, diese Ego-Shooter-Figuren, völlig erratisch handeln lässt und versucht, sozusagen in die zivilen Welten mit völlig unnormalen Verhaltensweisen einzudringen, indem er einfach andere Protagonisten verprügelt oder so. Und wie die denn reagieren, ist äußerst unterschiedlich. Er versucht also die Systeme, die künstliche Intelligenz dahinter gegen sich selbst in irgendeiner Weise aufzubringen, während also die jüngste Teilnehmerin, Sofia Crespo, sich eher an der Optimierungslogik der künstlichen Intelligenz versucht und sie so programmiert, dass sie eben nicht menschliche Optimierungen hervorbringt, sondern neuronale Defekte oder Krankheiten wie Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen reproduziert und sie dadurch die Software eben noch menschlicher macht.
Sie nähren irgendwie Zweifel in mir, Herr Probst. Waren Sie in einer Technikausstellung oder in einer Kunstausstellung? Womit ich fragen will, müssen wir die Kunst von der Technik trennen?
Gute Frage, eine ganz große Frage, die diese Ausstellung, glaube ich, auch gar nicht beantworten kann oder will. Aber ich würde es für mich jetzt aus der kunsthistorischen oder aus der kunstkritischen Perspektive so trennen. Also auf der einen Seite haben Sie diese technische Gerätschaft und auf der anderen Seite die Handlung oder Programmierung der Geräte. Und die Greifschaufel eben von Arcangelo Sassolino ist da das beste Beispiel. Einmal gibt es das Gerät mit der Software und auf der anderen Seite eben die Manipulation dieser Software. Da würde ich sozusagen immer sagen, dass in dieser Manipulation selbst immer noch die Möglichkeit besteht, künstlerisch kreativ aktiv zu werden.
Okay, die Direktorin des Kunstvereins Hannover hat ja schon vor wenigen Jahren begonnen, die digitale Kultur künstlerisch zu erforschen. Es hat sich einiges getan in der Zwischenzeit. Schlägt sich das in der Ausstellung nieder? Also blinkt und funkt und raucht's da?
Nee, gerade nicht. Es gibt zwar viele Bildschirme zu sehen, aber ich würde sagen, die eigentliche inhaltliche Veränderung in diesen letzten 4 Jahren besteht einfach darin, dass sich die Diskussion, auch die gesellschaftliche Debatte total verlagert hat. Also als Kathleen Rahn begann, da ging es noch um das Staunen, um die Digitalisierung an sich, die Nutzung der Daten. Aber jetzt geht es um die Speicherung, die Datensicherheit, den kommerziellen Datenmissbrauch, was ja auch ein politischer Umsatz ist und Umstand ist. Und darum drehen sich auch sehr viele Arbeiten in dieser Ausstellung. Also was wird eigentlich mit unseren Daten gemacht, das Unsichtbare sichtbarer zu machen sozusagen.
Carsten Probst über Artistic Intelligence im Kunstverein Hannover war das. Es ist ein Riesenumbauprojekt von 10 Jahren Dauer mindestens. Und meistens wird sowas ziemlich teuer und die Fertigstellung zieht sich hin. Und das lässt sich am Kölner Schauspielhaus, der Sanierung der Bonner Beethovenhalle oder in der Vergangenheit der Elbphilharmonie ablesen. Aber die umfangreiche Renovierung im berühmten Pergamonmuseum zu Berlin ist nach Angaben der Bauverantwortlichen im Zeit- und Kostenplan, wenn man das großzügig auslegt. Denn dazu zählt auch, dass das Ganze mal gerade 200 Millionen teurer geworden ist als ursprünglich geplant. Das Jahr 2023 wird für eine Eröffnung angepeilt. Ende der 90er Jahre, da haben wir hier jedes Jahr fast täglich darüber berichtet, wie bei Wasserstandsmeldungen von der Planung des Holocaust-Mahnmals. Das war umstritten. Die Debatte war Teil des Denkmals. Unstrittig ist dagegen das Pergamonmuseum. Der erste Bauabschnitt soll an diesem Freitag schon mit einem Richtfest gefeiert werden. Christiane Habermals war auf der Baustelle und bestimmt nicht das letzte Mal.
Also, dass wir zukünftig dann hier die Cafeteria.
Ein großer Raum im Untergeschoss des Pergamonmuseums, rohe Wände, es riecht nach feuchtem Beton. Die Bauherrin Petra Wesseler, Präsidentin des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, und der künftige Nutzer Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, stehen auf Bohlen und appellieren an die Vorstellungskraft der Besucher.
Also Sie können sich jetzt schon imaginär vorstellen, wenn Sie einen höchst interessanten Museumsbesuch hinter sich haben und Sie dann doch leicht erschöpft sind, können Sie sich hier unten wieder stärken.
Und können Sie daran zurückerinnern, wie das mal war während des Baus?
Tja, ob man sich dann an diesen fernen Tag in der Vergangenheit noch erinnern kann, ist fraglich. Denn frühestens Mitte 2023 wird dieser Bauabschnitt fertig sein, möglicherweise auch erst 2025. Dann erst geht es an die Sanierung des Westflügels und an den Neubau des 4. Flügels, eines Glasanbaus, der den bislang offenen Ehrenhof des Pergamonmuseums zu einem geschlossenen Innenhof machen wird. Endgültige Fertigstellung des Museums irgendwann in den 30er Jahren. Wofür also wird jetzt Richtfest gefeiert? Für den Architekten Jan Kleihus und das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung ist das sicher auch ein symbolischer Akt, der zeigen soll, dass es vorangeht, trotz aller Schwierigkeiten. Aber auch, weil mit dem Bau eines neuen Treppenhauses, der Fertigstellung der Lichtdecken und Glasdächer, die Rohbauarbeiten dieses schwierigen Bauabschnitts weitgehend abgeschlossen sind, erklärt Projektleiter Jörg Lenschow. Und darauf ist man stolz.
Und dass wir oben mit den Dacharbeiten fertig sind. Wir haben also, das müssen Sie sich mal vorstellen, in einem ganz aufwendigen Verfahren hier erstmal abbrechen müssen, die alte Lichtdecke und die alte Dachverglasung. Waren ja beide erstens zu dünn und schwer baufällig. Und dann mussten wir mit Hilfe dieser Plateaugerüste diese schweren Stahlträger, die neuen, alle hier von oben über die Wetterschutzdächer einbringen. Und dieses Dach ist jetzt fertig und das ist für uns auch Anlass, dieses Richtfest zu feiern.
Auf 477 Millionen Euro sind die Gesamtkosten nur für diesen Bauabschnitt über die Jahre angewachsen. Ursprünglich veranschlagt waren 260 Millionen. Dass die Bauarbeiten komplex sind, keine Frage. Das lag nicht nur am viel besungenen und viel verfluchten schlammigen Baugrund der Museumsinsel, der eine Neugründung des Gebäudes auf 730 Mikrofelen notwendig machte. Hinzu kommt, das Pergamonmuseum ist Herzstück der als Weltkulturerbe geschützten Berliner Museumsinsel und wird, das war die Auflage der staatlichen Museen, im laufenden Betrieb saniert. Ein Teil des Museums bleibt weiter für Besucher geöffnet. Auch das kostet Zeit und Geld. Die weltberühmten antiken Architekturen wie der Pergamonaltar, das Markttor von Milet oder die Prozessionsstraße des antiken Babylons konnten nicht ausgebaut werden und blieben auf der Baustelle. Saniert werden konnte daher nur zum Teil auf Zehenspitzen, wie die Projektleitung es nennt. Sensoren an den baugebundenen Exponaten geben Alarm, wenn die Erschütterungen zu stark werden.
Also wir haben zahlreiche Situationen gehabt, in denen wir die Baumaßnahmen stoppen mussten, anhalten mussten und mit kleinerem Abbruchgerät weiterarbeiten mussten. Das hat uns eben unterhalb des Pergamonsaals, unterhalb des hellenistischen Saals immer wieder beschäftigt.
Erzählt Lenschow. Der gläserne vierte Flügel, der ab 2025 gebaut werden soll, geht noch auf den Entwurf des Architekten Oswald Matthias Ungers zurück, der den internationalen Architekturwettbewerb im Jahr 2000 gewonnen hatte. Nach seinem Tod 2007 wurde das Büro Kleihus mit der Umsetzung des Siegerentwurfs beauftragt. Ob Ungers Formensprache bei Eröffnung nach 30 Jahren noch zeitgemäß sein wird, bleibt abzuwarten. Doch bis dahin wird noch viel Wasser die Spree hinabgeflossen sein. Da lohnt es sich, die öffentlichen Baustellenführungen zu nutzen, die in den nächsten Tagen angeboten werden. Für das Richtfest wurde extra ein Fenster in die Schutzbehausung des Pergamonfrieses geschnitten, das einen kurzen Blick auf den Kampf der Götter gegen die Giganten zulässt, den der antike Fries darstellt. Wer weiß, wann man ihn wieder zu Gesicht bekommt.
Christiane Habermals berichtete. Aus Altersgründen gibt der Tenno sein Amt ab, heute. Der japanische Kaiser regiert eigentlich lebenslang bis zum Tod. Die Schriftstellerin und Lyrikerin Yoko Tawada habe ich gefragt, ein innovatives Hochtechnologieland, das aber sehr an Konventionen und an Hierarchien und Traditionen hängt. Welche Bedeutung hat da der Tenno für die Bevölkerung und was bedeutet dieser Rücktritt?
Also der Kaiser Akihito hat seinen Job sehr ernst genommen. Also der hat keine konkrete politische Macht, aber dadurch, dass er in Okinawa Opfer des Zweiten Weltkrieges dann besuchte oder in Fukushima Opfer der Atomkraftwerk, das hat bedeutet schon für die Bewohner Japans was wichtig ist, dass die Menschenleben wichtig ist und so weiter. Und weil er Altersgründe, er ist ja nicht schwer krank, aber er kann diese Reisen nicht mehr machen. Deshalb tritt er zurück und das ist sehr anständig von ihm.
Sie haben es erwähnt, es ist sehr wichtig. Er hat nach den Erdbeben und nach dem Atomunfall von Fukushima den Menschen seine Anteilnahme gezeigt. Er hat sie besucht. Er wurde zum Anwalt der Verzweifelten. Also auch ein Symbol für Mitgefühl und Nonkonformismus. Was würden Sie sagen?
Mitleid auch, aber auch für die Frieden. Das ist auch eine klare politische Aussage, auch wenn er sich mit der Geschichte Okinawas oder Sprache Okinawas, Okinawa war eine Inselgruppe, die das schrecklichste Opfer des Zweiten Weltkrieges innerhalb Japans, neben Hiroshima und so weiter. Das hat schon eine Bedeutung. Das ist die zweite, also für mich, das wuchs zur zweite, nicht Macht, aber Bedeutung neben der Regierung. Und wo man dann der Regierung nicht mehr vertrauen kann, ist das dann vielleicht doch wichtig. Ich war, als ich jung war, natürlich gegen das Kaisertum, weil durch das Kaisertum könnte der Nationalismus wieder aktiviert werden, wie im Zweiten Weltkrieg. Aber jetzt sieht es so eher aus, dass das Kaisershaus ein Botschafter der so Frieden Mission ist, während von der Regierung man das nicht mehr behaupten kann. Aber wichtig ist natürlich für die Japaner, am wichtigsten finde ich, dass man diese Funktion des Kaiserhauses Koreanern und Chinesen gegenüber genau erklärt und in anderen asiatischen Ländern, in Südostasien zum Beispiel, weil für sie ist das immer noch Symbol der japanischen Angriffsmacht, bei der Showa. Tenno, der Großvater von Naruhito sozusagen, der war ja verantwortlich für den Zweiten Weltkrieg. Und wenn das nicht geklärt ist, ist es sehr ambivalent mit diesem Kaiser.
Seine Regentschaft hat 3 Jahrzehnte gedauert, von 1989 bis jetzt 2019. Die Regentschaft wird überschrieben mit, ich glaube, man sagt Heisei, also was so viel heißt wie Frieden schaffen. Und ich habe gelesen, es soll sogar Atemluft in Dosen aus dieser Zeit zu kaufen geben für 8,60 Euro. Werden Sie zur Erinnerung Luft in Dosen an diese Zeit kaufen?
Also ich fand das gut, dass es keinen Krieg gab in Hesse, aber Hesse ist auch ziemlich leer, die Zeit. Shoah davor war für mich sehr, sehr wichtig. Wenn es dann diese uralte, stinkende Luft von Shoah geben würde aus der Dose, würde ich sofort kaufen.
Sie sind Lyrikerin, Schriftstellerin, Übersetzerin, sind reich dekoriert, auch mit vielen deutschen Preisen. Ich höre da heraus, Sie halten diesen Rücktritt für sinnvoll und angemessen und halten aber auch die weitere Existenz des Kaiserhauses auch für sinnvoll. Ist das richtig?
Im Moment ja, eigentlich nicht, aber im Moment schon. Das ist das Komische. Ich finde, wenn es nur eine Macht gibt, symbolisch und politisch oder religiös und politisch, dann besteht immer die Gefahr, nicht immer vielleicht, aber zumindest jetzt in Japan besteht die Gefahr für mich, dass es zur Diktatur führt. Lieber zwei als eins.
Und daraus resultiert das Verrückte, dass die Monarchie so etwas ist wie eine funktionale Opposition.
Ja, genau so ist es. Wo es, die, man, es gibt ja auch also Sprüche jetzt, ne, unter den Linken. Der Kaiser ist der letzte Linke, das sagen die alle. Nicht alle, aber einige Linke.
Na, wer hätte das gedacht? Yoko Tawada, die Schriftstellerin. Die Kulturmeldungen fehlen, Katrin Weller hat sie.
Der amerikanische Filmregisseur John Singleton ist tot. Bekannt wurde er mit seinem Debütfilm Boys in the Hood über eine Jugend im Stadtviertel South Central in Los Angeles, geprägt von Bandenkriminalität und Armut. Singleton schrieb das Drehbuch noch während er an der Universität von Südkalifornien studierte und bekam dafür im Jahr 1992 gleich 2 Oscar-Nominierungen. Er war der erste Afroamerikaner und mit 24 Jahren der jüngste Regisseur, der in der Sparte Beste Regie nominiert wurde. Schon früh forderte er öffentlich von den Hollywood-Studios, schwarze Geschichten von schwarzen Filmemachern erzählen zu lassen und wurde zu einem Wegbereiter des neuen afroamerikanischen Kinos. John Singleton drehte in den folgenden Jahren weitere Sozialdramen, Thriller und Actionfilme. Seinen größten kommerziellen Erfolg feierte er mit dem Hollywood-Blockbuster Too Fast, Too Furious von 2003. John Singleton starb am Montag im Alter von 51 Jahren nach einem schweren Schlaganfall. Die frühere Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner sieht einen Wiederaufbau von Notre Dame in 5 Jahren skeptisch. Wenn es mit gründlichen Voruntersuchungen geschehen soll, ist es ein sehr sportlicher Termin, so die Architektin. Die 71-Jährige ist heute mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters nach Paris gereist, um sich vor Ort über die Schäden an der Kathedrale zu informieren. Die Analyse von Barbara Schock-Werner nach ihrem Besuch in Paris können Sie übermorgen in Kultur heute hören. Dann ist sie hier im Gespräch. Das Berliner Theatertreffen führt eine Frauenquote ein. In den kommenden beiden Jahren soll mindestens die Hälfte der 10 ausgesuchten Stücke von Regisseurinnen stammen. Im Theatertreffen gäbe es ein großes Missverhältnis zwischen männlichen und weiblichen Regisseuren und das seit den 60er Jahren, sagte Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer. Für das Theatertreffen in der Hauptstadt wählt eine Jury jedes Jahr die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum aus. Bei der aktuellen Ausgabe, die am Freitag beginnt, stammen nur 3 der 10 ausgesuchten Stücke von Regisseurinnen oder einem überwiegend weiblichen Kollektiv.
Damit geht diese Ausgabe von Kultur heute schon zu Ende. Ich empfehle Ihnen die nachfolgende Sendung. In den Informationen am Abend geht es unter anderem um die aktuelle Lage in Venezuela. Für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute, die morgen und in den nächsten Tagen auch wieder da ist, dankt Ihnen sehr Michael Köhler.